zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie unsere Instagram-Updates oder befragen Sie Ihre Suchmaschine des Vertrauens. Servus, meine Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge.
Walkie und Talkie.
Ich bin Walkie.
Ich bin Talkie. Ich bin ganz überfordert mit dem neuen Intro.
Du musst schon ein bisschen spontan sein.
Okay, ja. Freut uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin übrigens auch Lorena, neben meiner Talkie-Beschäftigung.
Und ich bin der Michael.
Ja, und das ist toll, dass ihr heute wieder Bock habt, spazieren zu gehen. Wir möchten euch motivieren. Tut was für eure Fitness. Tut was für die Umwelt, indem ihr vielleicht das Auto stehen lasst und den nächsten Weg zu Fuß geht und euch was Cooles, Neues reinzieht. Bei unserer heutigen Folge zum herausragenden Haar.
Genau.
Das herrliche Haar.
Ich hoffe, ihr habt dann jetzt auch schönes Wetter und dass es auch so lange so bleibt, wie ihr uns jetzt auf unserer Reise durch diesen Podcast begleitet.
Ja, mega. Das haben wir letzte Folge noch am Ende gesagt, dass wir das mal am Anfang anbringen sollten.
Ja, ich habe dran gedacht. Ich habe
Voll
dran
gut.
gedacht.
Ich schreibe mir das eigentlich immer auf, wenn noch irgendwas offen ist, was ich so mitbringen mag. Aber ich habe nur aufgeschrieben, offene Punkte vom G, zu lang. Es ist wirklich zu lang geworden.
Ja.
Ich glaube, ich muss mich von dem Plan verabschieden, dass wir immer eine Dreiviertelstunde reden.
Ja, das wird nix.
Ja, aber wenn es sonst nichts weiteres gibt, können wir ja mit der berühmten Persönlichkeit, also Kategorie Uno, einsteigen.
Ja, das klingt auch gut.
Wer fängt denn an? Fang ich an? Fängst
ja,
du an?
Ja, du fängst an, du darfst anfangen.
Ich fang an. Okay, sehr gut. Macht euch bereit. Einmal schnell dehnen und, keine Ahnung, die Knöchel ausschütteln, was man halt so macht. Also, ich spaziere immer einfach los, wahrscheinlich jeder andere auch. Egal.
Ja, ich denke schon, beim Spazieren muss man jetzt sich nicht weiter Gedanken darum machen, sich irgendwas zu zerren.
Wer weiß, vielleicht laufe ich einfach so seltsam, dass ich mich auch beim Spazieren zerren könnte. Ja, tatsächlich bin ich auf meine berühmte Persönlichkeit oder bei der Suche nach meiner berühmten Persönlichkeit auch beim Spazierengehen inspiriert worden. Es gibt bei mir in der Stadt nämlich so einen Philosophenweg, der ultra super duper schäbig ist. Das ist so eine vergammelte Straße und dann stehen rechts und links halt immer wieder ein paar Namen. Aber das war so verrückt, weil einfach ungefähr 7 von 10 Personen ein H im Namen hatten.
Okay.
Das fand ich echt krass. Und dann dachte ich so, cool, her damit, nehme ich irgendjemanden. Aber die waren dann alle so ernst, ne? Philosophen halt und ernste Betrachter des Weltgeschehens. Und da hatte ich dann irgendwie nicht so Lust drauf, weil meine immer so ernst sind. Und dann dachte ich, ich orientiere mich jetzt mal an deiner Liebe zu einfach nur spaßigen Menschen.
Okay.
Und habe mich für Harry Houdini entschieden, der bekannt ist als Entfesselungs- und Zauberkünstler.
Oh, cool.
Ich nehme auch tatsächlich, ja, danke. Ich nehme aber tatsächlich an, dass den jeder kennt. Also super bekannter Name, finde ich.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, by the way, schaut euch gleich mal zu Beginn ein Foto von ihm an. Ich finde, der sieht echt ziemlich creepy aus. Also in so eine Show würde ich mich, glaube ich, gar nicht trauen. Das würde mich dann danach verfolgen. Genau. Houdini wurde eigentlich als Erik Weiß, also das ist ein jüdischer Name, geboren. Und zwar in Österreich-Ungarn damals. Das fand ich richtig spannend, weil ich ihn tatsächlich in die USA gesteckt habe. Und das jetzt auch nicht ganz fälschlich, also seine Familie ist auch dann relativ früh in die USA gezogen und da final dann in New York gelandet. Aber fand ich ganz witzig, dass er halt eigentlich aus Europa kommt. Und seine, ja, ich sag mal, Zauberkünstlerkarriere hat er auch sehr früh angefangen, also mit 17 gestartet. Und da hat er sich dann umbenannt in Harry Houdini in Anlehnung an zwei seiner großen Magiervorbilder. Also sein ganzes Leben war von diesem Thema beherrscht, das muss man schon so sagen.
Finde ich eigentlich auch echt cool, wenn man dann seinen Traum so leben kann.
Ja, voll, finde ich auch. Aber es hat mich irgendwie auch verwundert. Also das war ja dann so um 1880, 90 rum. Ich fand es irgendwie schräg, dass es das damals schon so krass gab und so viele Zauberkünstler und das so ein Thema war.
Mhm.
Irgendwie dachte ich, dass das ein Thema der Moderne ist. Obwohl natürlich die Leute damals viel mehr auf sowas reingefallen sind und auf diese Hellseher und Quacksalber
ja,
und so.
Ja, das stimmt.
Aber hat mich dann trotzdem überrascht. Genau. Und sein Durchbruch, seinen ersten kleinen, hatte Houdini mit 21. Und zwar mit einem Entfesselungstrick mit einer Handschelle. Und das ist auch einfach irgendwie so sein Markenzeichen. Also das ganze Entfesselungsspiel, keine Ahnung. Das hat er auch immer sehr werbewirksam inszeniert. Also seine ersten Touren waren zum Beispiel in so Kleinstädten. Da ist er auf die Polizeipräsidien gegangen und hat sich von denen fesseln lassen. Und ist halt dann entflohen, den Handschellen. Ich habe auch nachgeschaut, ob man denn irgendwie rausfinden kann, wie er das gemacht hat. Also, was der Trick ist oder ob die immer gefaked waren und so. Aber da gibt es, glaube ich, wirklich immer noch so einen Zaubererkodex. Also, ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden.
Ja.
Kennst du noch diese Show von Super RTL oder
Der
so?
Mann mit der Maske, der die aufgedeckt hat.
Ja,
Ja.
genau. Das hat mich immer richtig aufgeregt, das hat mich echt aufgeregt, dass sie dann immer so gesagt haben, hier eine komplett unbekannte Frau aus dem Publikum und der Trick am Ende war, dass sie halt nicht
Ja,
unbekannt war.
genau.
Aber das fand ich so scheiße, hat alles verdorben. Naja, genau, aber das war so sein großer Trick und damit ist er durch die USA getourt und am Anfang hatte er noch Erfolg damit, aber das hatte keine richtige Zukunft. Deswegen ist er zurück nach Europa und hat dann so um 1900 sein Glück in London versucht. Und dort sind, überraschend, deutsche Varietés auf ihn aufmerksam geworden. Und sie haben ihn dann nach Dresden geholt. Fand ich voll verrückt, dass er auch in Deutschland war. Also, das war mir jetzt wirklich komplett
Ja,
unbekannt.
wusste ich auch nicht.
Das wurde auch ein sehr großer Erfolg. Und er hat dann seine Entfesselung immer spektakulärer gemacht. Also, er konnte mit jeder Handschelle arbeiten, die man ihm gegeben hat. Er hat das auch nackt gemacht, dass er nichts verstecken konnte quasi. Und
Okay.
am Ende dann auch unter Lebensgefahr, zum Beispiel im Wasser. Oder was ich auch von ihm kannte, waren diese großen Milchkannen, in die er sich hat einsperren lassen. Oder
Ja.
er war wohl auch bekannt für die chinesische Wasserfolterzelle, was ich einen richtig kranken Namen finde und einen sehr kranken Hintergrund. Aber ging wohl ab bei ihm. Dadurch wurde er dann auch relativ schnell zu einem voll bekannten Showstar in Europa und sein wichtigster Mark blieb auf sehr viele Jahre hinweg Deutschland. Also da hat er super großes Publikum gehabt und ich fand es echt witzig, dass er in Deutschland war überhaupt.
Ja.
Problematisch war dann eben die Zeit, in der er hier war, weil der Erste Weltkrieg anstand und der deutsche Markt ist dann komplett ausgefallen. Aber inzwischen, Houdini hat sich natürlich weiterentwickelt und hat die Zwangsjacke für sich entdeckt, die anscheinend noch dramatischere Entfesselungen ermöglicht hat, was ich persönlich, also ich weiß nicht, klar, man kommt nicht raus aus einer Zwangsjacke theoretisch, aber irgendwie finde ich es dann doch nicht so beeindruckend wie eine Handschelle, warum auch immer. Aber er hat das natürlich auch wieder krass inszeniert, also er hat sich zum Beispiel so kopfüber an Wolkenkratzern oder Kränen aufhängen lassen und hat dann in der Luft sich da befreit. Das finde ich schon sehr mutig auf jeden Fall.
Ja, erst recht für die damalige Zeit finde ich das richtig krass, dass er sich halt einfach an irgendeinem Kran hat hochziehen lassen und so.
Ja, finde ich auch. Obwohl ich nicht weiß, ob die Zeit damals mehr oder weniger auf Sicherheit gegeben hat. Wahrscheinlich eher weniger. Ich meine, die Bauarbeiter sitzen doch auch auf den Kränen und machen da Pause auf den
Ja,
Bildern.
genau. Ganz berühmtes Bild, ja.
Ja, genau. Mit dieser Aktion hat er dann auch in Nordamerika wieder Erfolge gehabt und wurde dann eben durch verschiedene Aktionen berühmt. Damit möchte ich euch jetzt auch nicht belästigen. Aber was ich mega spannend fand, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass er mich nicht begeistern würde, er war Antispiritist. Also er hat nicht an Geisterbeschwörung und esoterische Wunder und so weiter geglaubt. Und er hat auch selbst abgestritten, dass er über echte Zauberkräfte verfügen würde. Also er hat die ganze Zeit zugegeben, dass es Trickserei und Können, wie auch immer, Schlösser zu öffnen oder sich irgendwo raus zu befreien und dass da keine Magie eigentlich dran sei. Er hat das dann sich auch quasi zur Lebensaufgabe gemacht, gegen so betrügerische Spiritisten zu kämpfen. Also er hat die Leute richtig ausgespäht und hat sich verkleidet, um an so Seancen teilzunehmen. Und das finde ich, das muss so spannend gewesen sein, sowas auch
Ja.
aufzudecken. Richtig cool.
Da war er ja damals schon der Mann mit der Maske und saß dann im Publikum und hat gesagt: Hey, der Schwindler, ich hab deinen Spiegel genau gesehen.
Ja, nee, also er findet das schon okay, wenn man so eine Show aufzieht, hat er selbst auch gemacht. Aber er
Okay.
findet es nicht okay, wenn man behauptet, dass man
Wahre
Magier wäre.
Kräfte, ja.
Genau, irgendwas da
Okay.
hätte. Er war dann auch wirklich Mitglied von so einem Komitee, von so einer Wissenschaftszeitschrift Und die haben einen Geldpreis ausgeschrieben für den, der diese bestimmte Jury davon überzeugt, dass er wirklich übernatürliche Fähigkeiten hat. In dieser Jury saß eben auch Houdini und auch dank ihm wurde der Preis nie vergeben. Also es wurde immer aufgedeckt, dass es Trickserei war. Und ja, trotz dieses Kampfes, den er da geführt hat, war er natürlich von sich selbst und von seinen Fähigkeiten komplett überzeugt und hat unter anderem auch mal behauptet, dass er jeden Schlag in den Unterleib ohne Probleme und unversehrt überstehen könnte, indem er seine Bauchmuskeln anspannt. Also jeder Mann kann mich in den Bauch schlagen und ich überstehe das unversehrt.
Okay.
Und 1926 soll ihm dann, zumindest laut Augenzeugenberichten, ein Student mehrere kräftige Hiebe in den Bauch versetzt haben. Und Houdini hat dann im Nachhinein irgendwie behauptet, dass er noch nicht bereit gewesen wäre, denn die Schläge haben ihn dann wohl doch wirklich verletzt, beziehungsweise er hatte wohl davor schon länger Bauchschmerzen und die wurden dann dadurch eben noch verschlimmert. Und dann hat er sich tatsächlich mal zu einem Arzt gewagt. Und das ist jetzt echt hart. Ihm wurde dann eine akute Appendizitis diagnostiziert. Also es ist wohl so eine Entzündung am Ende vom Blinddarm.
Okay.
Das ist anscheinend schon was Ernsteres. Und er hat dann trotzdem 2 Tage nach den Schlägen noch so eine geplante Show von sich durchgeführt. Und direkt danach wurde er dann aber ins Krankenhaus gebracht. Und zu dem Zeitpunkt war es wirklich schon zu spät. Also es gab noch 2 Notoperationen und wenige Tage später ist er dann, ich sag jetzt mal unfachmännisch, wegen einem Blinddarmriss und wegen einer Entzündung seines Bauchfells gestorben. Also finde ich ein super tragisches Ende.
Aber was hat er sich auch dabei gedacht, wenn er erst schon Bauchschmerzen hat? Und warum lässt er sich dann noch weiterhin schlagen?
Gut, also ich glaube, er hat das nicht öffentlich ausgeschrieben, jeder soll kommen und mich schlagen.
Ja.
Ich weiß auch nicht, wann er diese Aussage getätigt hat. Also vielleicht ging es ihm damals halt noch besser.
Das, ja,
Und
okay.
er hatte noch keine
Ja.
Bauchschmerzen. Und er war ja auch nicht vorbereitet. Also ich glaube, der Student ist wirklich einfach gekommen und hat ihn halt geschlagen. Und so wie ich das rausgelesen habe, es wurde zwar geklagt, dass das am Studenten lag, damit irgendwie die Lebensversicherung mehr zahlt an die Hinterbliebenen. Aber es kam wohl nicht nur durch den Studenten.
Okay.
Also, so kann man das jetzt nicht sehen. Ich muss sagen, Houdini ist jetzt vermutlich wirklich niemand, der die Welt extrem verändert hätte. Er war ja auch sicher nicht immer leicht zu haben, also er war wohl sehr exzentrisch und geltungssüchtig. Aber ich muss echt sagen, ich bin ganz happy mit meiner Wahl, weil irgendwas ist an dem großen Namen ja schon dran.
Stimmt.
Das war's auch schon mit meinem Spaßkandidaten. Ja, nee, egal. Ich höre wieder auf damit. Ich versuche ja eigentlich nicht, dich immer anzumoderieren, aber es fällt mir schwer, einfach aufzuhören und okay, starte du, aber lass es uns so machen.
Okay. Ja, dann lege ich einfach los. Und zwar habe ich genau wie du mir auch ein doppeltes Haar herausgesucht.
Stimmt, habe ich gar nicht gemerkt.
Und zwar habe ich Heinrich Hertz. Er wurde 1875 in Hamburg geboren und kam aus einer angesehenen hanseatischen Familie. Und sein Vater war zwar gebürtiger Jude, konvertierte später aber zum Christentum. Das ist jetzt zwar eine ziemlich komische Info, aber die brauchen wir später nochmal.
Ja, ich wollte gerade schon sagen, das ist schräg, dass du das erzählst.
Ja, aber merken wir uns das mal für später. Nachdem Heinrich dann sein Abi in Hamburg noch abgeschlossen hat, ging er nach Dresden, aber da hat ihm das Studium gar nicht zugesagt. Aber er hat dort gemerkt, wie sehr er auf Mathe steht und hat dann in München begonnen, Mathematik und Physik zu studieren.
Okay, das ist ja ein Bummer für Dresden. Da mache ich es nicht.
Ja, ganz schöner Seitenhieb.
Ja, geil.
Aber er ging dann später auch noch nach Berlin, also hat vielleicht München auch nicht ganz so gepasst und hat da weiter studiert, bis er dann mit 23 schon promoviert hat.
Toll. Schon wieder ein To-Do, das wir nicht abgehakt haben. Abgehakt. Auf unserer
Ja.
Liste.
Ist halt auch schwierig, wenn man sich so große Genies raussucht.
Ja, aber das zeigt uns halt auch ganz klar, wir sind keine Genies. Hart.
Ja, sehr hart. Nach seiner Promotion wurde er aber auch schnell ein Privatdozent oder sogar Professor, hatte also eine sehr steile wissenschaftliche Karriere. Aber damals war ja der Weg dafür auch noch etwas kürzer als heute.
Ja, stimmt. Das war nicht so steif in Bachelor und Master und dann 3,75 Jahre promovieren oder so. Ist ja, glaube ich, der Durchschnitt, habe ich mal gelesen.
Okay.
3,7 Jahre, das ist schon lang.
Ja, das hört sich echt lang an. Na gut. Aber wofür man unseren Heinrich richtig kennt, ist die Entdeckung bzw. das Experiment, was er durchgeführt hat. Und zwar in Karlsruhe hat er daran geforscht, unsichtbare magnetische Wellen, also Radiowellen, zu erzeugen.
Okay.
1886, also mit 29 Jahren dann, gelang es ihm dann auch als ersten, freie elektromagnetische Wellen im Ultrakurzwellenbereich experimentell zu erzeugen und nachzuweisen und eine Übertragung von einem Sender zu einem Empfänger durchzuführen.
Das habe ich jetzt natürlich komplett durchschaut, was das ist. Eine Ultrakurzwelle. Für was steht denn das kurz? Also reicht nur so 20 Zentimeter weit, oder?
Nee, also das bezieht sich nicht auf die Reichweite der Welle, sondern die Länge der Welle.
Also wenn man das jetzt aufzeichnen würde, dann, wenn man einfach die Welle sieht und dann abmisst.
Ja, genau. Kann man sich so vorstellen.
Und was ist dann ultrakurz? Konnte man das damals schon messen?
Ja, das konnte man schon messen, denn das ist gar nicht so kurz. So eine Welle hatte davon schon eine Länge von 1 bis 10 Meter, obwohl es ultrakurz heißt.
Ja, ey, das passt ja mal gar nicht. Okay. Hey, ich habe jetzt immer nur so Wellen im Kopf, die ich zum Beispiel im Physikunterricht gesehen habe und die waren halt mit so einer Frequenz, was waren dann das da? Hyper megamäßig Kurzwellen.
Ja, kann schon sein, weiß ich jetzt nicht, was du meinst.
Witzig, okay.
Und seine Entdeckung wird auch erst so richtig besonders, wenn man versteht, was darauf alles aufbauen konnte. Und zwar hat er ja mit seinen Entdeckungen sozusagen die Grundlage für die Entwicklung der drahtlosen Telegrafie und des Radios entwickelt. Und was daraus noch alles entstanden ist, das wissen wir natürlich alle.
Ja, das ist krass. Wir haben jetzt schon so oft, wirklich so oft über die Telegrafie gesprochen.
Ja.
Abartig. Da hätte ich nicht gedacht, dass das so beherrschend ist.
War schon eigentlich ein ziemlich krasser Meilenstein.
Ja, das stimmt.
1892 kam dann aber die Hiobsbotschaft. Und zwar wurde nach einem schweren Migräneanfall die Wegener Granulomatose festgestellt. Also das ist so eine Krankheit, bei der sich Gefäße und Gewebe entzünden und dann auch absterben.
Krass. Hatte das was mit seiner Forschung zu tun? Also so wie bei Marie Curie?
Nee, das hatte nichts mit der Forschung zu tun. Aber es war schon eine sehr schlimme Krankheit, denn nach 2 Jahren erlag er ihr auch schon.
Oh, okay. Krass. Wie alt war er dann?
Er war dann 36, also noch richtig jung. Da muss man mal überlegen, was er hätte noch alles erreichen können, wenn er halt, ja, 70, 80 oder so geworden wäre.
Ja, voll, das stimmt. Krass. Ja, eigentlich sterben die ja oft, hatten wir ja schon mal am Anfang irgendwann in der Folge, dass die großen Denker oft sehr alt werden. Aber klar, wenn man dann halt krank ist.
Das stimmt, kann ja nicht bei jedem klappen. Aber nichtsdestotrotz wurde dann 1930, also einige Jahre nach seinem Tod, dann Hertz als Einheit für die Frequenz eingeführt.
Ach so, mit seinem Namen
Ja,
trotzdem.
genau, mit seinem Namen.
Ah, cool, das ist schön.
Und für die, die richtig wissbegierig von euch sind und keinen Bock zu googeln haben, die Einheit gibt die Anzahl sich wiederholender Vorgänge pro Sekunde in einem periodischen Signal an.
Oh, okay. Den Satz muss man sich aber auch fünfmal anhören, bis man den checkt, oder?
Ja. Aber bei so einer Definition, die kann man sich ja nicht einfach auslegen, wie man will.
Ja, das stimmt. Okay.
Also das fand ich schon, war noch eine sehr schöne Würdigung nach seinem Tod.
Das ist echt gut.
Aber leider geht das auch ganz anders. Denn wie ihr euch vielleicht jetzt noch erinnert, war sein Vater Jude.
Ah, da kommt's wieder auf.
Heinrich selbst definierte sich aber nie als Jude. Also er ist ja schon im frühen Lebensalter dann zum evangelischen Christentum konvertiert. Aber in der NS-Zeit hat man ihn dann trotzdem noch als Halbjuden bezeichnet. Und seine Porträts wurden zum Beispiel im Hamburger Rathaus entfernt. Und alle nach ihm benannten Institutionen und Straßen wurden umbenannt. Es gab sogar die
Zu Assi.
Überlegung, dass die Einheit Hertz, die 1933 sogar international eingeführt wurde, unter Beibehaltung der Abkürzung HZ, also großes H, kleines Z, zu Helmholtz umbenannt werden sollte. Und das war damals, glaube ich, ein Lehrer oder so ein Mentor von ihnen in München.
Herr, wie assi. Also sie wollten dann die Abkürzung
Ja.
beibehalten und halt einfach so tun, als hätte das jemand anders
Ja,
erfunden oder
genau.
als wäre es jemand anderem
Ja,
gewidmet.
die wollten halt diesen Halbjuden diese große Entdeckung nicht zusprechen. Sie wollten nicht, dass das bei ihnen so gelehrt wird.
Ist das krass. Okay, das ist echt fies. Das ist wirklich
Das ist
fies.
echt ziemlich traurig, dass sich das so entwickelt hat.
Voll.
Aber mit Ende des Dritten Reichs ging das natürlich auch wieder alles zurück. Er hat seine alten Denkmäler zurückbekommen und es wurden auch noch weitere gebaut.
Okay. Aber wahrscheinlich konnten nicht alle aufgestellt werden, ne? Die haben ja auch so viel zerstört.
Ja, das
Aber
stimmt.
immerhin, ja. Ich habe das schon richtig oft. Also, es gibt es ja auch in irgendwelchen Orten, dass die Straßen 20 Mal umbenannt wurden. Irgendwie dann
Ja.
so Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Zweiter Weltkrieg, danach und dann nochmal nach Mauerfall oder keine Ahnung was. Oh, voll verrückt. Was das auch juckt, weißt
Ja.
du, dass man dann sagt, oh, okay, die Person war vor 50 Jahren Jude oder
Ja.
Halbjude oder. Das finde ich echt
Ja,
schräg.
das hat ihn halt aber einfach nicht in den Kram gepasst.
Ja, dumm, sagt man ja.
Und das war's dann eigentlich auch schon von ihm.
Das ist gut. Heute waren wir ein bisschen knackiger unterwegs, oder?
Voll im Flow.
Sehr schön, geil. Es ist gut, wenn du sagst, dass du im Flow bist. Weil wir sind ja echt so richtig deutsch und wechseln uns immer ab. Und eigentlich wäre ich ja jetzt dran mit meiner Sage. Aber ich weiß ja, was du vorbereitet hast. Und deswegen finde ich eigentlich, dass du starten solltest, weil wir sehr gut zueinander passen.
Okay, also heute kann ich gleich im Vorab sagen, habe ich die coolste mythische Person überhaupt dabei.
Latte hochgelegt.
Mega hoch. Und zwar Herakles. Ja, richtig geraten. Ich bin mal wieder in der griechischen Mythologie hängen geblieben.
Das sagst du übrigens jedes Mal.
Ja, das ist halt so mein Running Gag.
Ja, ist aber kein Gag, ist nicht
Ja,
witzig.
natürlich, natürlich ist das witzig. Das ist mega cool.
Ja, aber ich meine, man bleibt halt auch automatisch an der griechischen Mythologie hängen, weil die ganzen anderen Mythologien nicht so umfassend
Riesig
sind.
sind.
Ja, genau. Da gibt es dann
Es
so.
gibt halt einfach alles.
Und halt auch so viele Geschichten, ne? Nicht nur
Ja,
Götter.
deswegen liebe ich sie auch einfach so. Und es macht mir so viel Spaß, jedes Mal davon was vorzubereiten.
Dann hau raus, wir sind. Ich lausche!
Also fangen wir mal an. Wer könnte schon der Vater sein, wenn es so eine große Persönlichkeit ist? Natürlich Zeus. Aber er ist ja wieder mal fremdgegangen, und zwar mit Alkmene. Und das hat der Hera auch wieder nicht so gut gefallen, deswegen schwor sie dem jungen Herakles ewige Verfolgung und Rache.
Ganz kurzer Einwurf, falls ihr jetzt nicht wisst, wer Hera ist und ihre Beziehung zu Zeus, dann müsst ihr euch alle anderen Folgen auch noch anhören. Da haben wir das nämlich irgendwo
Ja,
versteckt.
genau, das verrate ich euch jetzt nicht, das müsst ihr nachhören.
Okay, ciao, alle gehen.
Egal, der Klick ist da. Naja.
Falls sich das jemand fragt, wir können nichts damit anfangen, dass ihr uns zuhört, außer uns darüber freuen.
Ja, okay.
Sorry, ich bringe dich immer voll aus dem Konzept, ne?
Ja, mega. Jedenfalls hat sich Hera dann auch gleich die erste Liste ausgedacht. Und zwar überzeugte sie Zeus davon, dass er veranlassen soll, dass das erstgeborene Kind aus dem Hause Perseus, also dazu muss ich sagen, Perseus war der Großvater von Alkmene, das erstgeborene Kind soll der König, also der Herr über Mykene werden. Das war auch eine Stadt im antiken Griechenland.
Aber das ist doch was Gutes.
Ja, schon, aber Hera hat dann die Geburt von Herakles verzögert. Und damit wurde Eurystheus, ein Sohn des Sthenelus, also eines Onkels, zuerst geboren. Und damit war dann Herakles sein Untertan. Also das war halt
Kapiert.
Geburtsfolge und er war dann,
Nicht
er musste
König.
ihm folgen, genau.
Okay.
Und er war es ihm sogar untergeben. Also er konnte jetzt auch nicht sagen, ja okay, dann bin ich halt kein König, ich verlasse Mykene. Er war sozusagen dann auch als sein Diener, als sein Untertan geboren.
Ja, das ist Kacke. Du hast übrigens super viele Namen gedroppt, die nirgends versteckt waren bisher. Aber die sind auch nicht so wichtig, glaube ich. Also,
Nee, die sind jetzt nicht so wichtig.
Stenelos.
Herakles ist wichtig.
Gut.
Halt, da muss ich sagen, das mit Sthenelus, das merken wir uns dann doch für später mal.
Ah, okay. Oh, jetzt bin ich richtig gehypt. Ganz ehrlich, also ich kenne ja ihn ganz grob, aber das wusste ich
Ja.
auch alles noch nicht.
Ja, das wird auch richtig. Das wird immer besser. Wie das so passiert ist, hat dann Alkmene auch schon richtig Angst vor Hera bekommen und hat Herakles deswegen ausgesetzt. Aber dann kam seine Halbschwester Athene. Ja, richtig, die Athene.
Ja, richtig.
Und brachte Herakles dann zu Hera.
Hä, das ist voll schräg, irgendwie. Also die Mama setzt ihn aus, weil sie Angst hat,
Ja.
dass Hera auch ihr was Böses tut, oder wie?
Genau.
Okay, und Athene nimmt ihn dann aber mit in den Olymp.
Genau. Aber Hera erkannt das Baby nicht. Ist halt so ein kleines Baby, ein paar Monate alt und ja, die sehen alle gleich
Sie
aus.
schmuggelt ihn ein.
Genau.
Aber weiß sie schon, wer er ist, oder?
Athene kennt ihn ja, sie hat ihn ja verfolgt. Sie war so ein bisschen als Schutzengel schon über ihm.
Okay, geile Aktion.
Ja. Auf jeden Fall erkennt Hera nicht, dass das Baby Herakles ist und zeugt es dann aus Mitleid. Und mit der göttlichen Milch erhielt dann Herakles auch die übernatürlichen Kräfte.
Aber er ist ja eigentlich schon übernatürlich, oder? Er ist doch auch Zeus Sohn.
Ja, aber er ist halt nur ein Halbgott, damit hat er keine weiteren Kräfte gehabt.
Ach was, wirklich? Ach, ich dachte, als Halbgott ist man automatisch Boom Bang
Nee.
und so.
Nee, also als Halbgott hast du halt schon, ich sag mal, wird dir schon eine große Zukunft vorhergesagt, aber du bist ein Sterblicher.
War er dann unsterblich durch
Nee,
die
das
Milch?
nicht. Er
Das
hat sich
auch nicht.
nur, nee, er ist nur übernatürlich stark geworden und Reflex und alles Mögliche hat er
Fancy.
bekommen. Athene brachte dann Herakles auch später wieder zur Mutter zurück und dann ist er auch bei ihr aufgewachsen.
Okay, und da hat sich dann Hera nicht gewundert, dass das Baby plötzlich wieder weg ist.
Ja, es war halt nur so kurz gefunden worden und dann,
Ja,
ja.
ist
Ich
klar.
meine, es war ja nicht ihr Kind, das hat sie wahrscheinlich einfach nicht weiter gestört. Nur im ersten Moment, so wie es dann da so geheult hat, hat es wahrscheinlich einfach mal, na okay, dann
Dann
stille ich
kümmere
dich
ich
halt
mich halt
kurz.
mal.
Ja. Und dann, als Herakles gerade mal 8 Monate alt war, hat dann Hera, zwei riesige Schlangen zu ihm geschickt, die ihn töten sollten.
Wusste sie dann da jetzt, dass sie ihn mal gesäugt hatte oder auch nicht?
Nee, das ist ihr dann gar nicht weiter aufgefallen, weil sie wollte die Schlange ja
Okay.
dann auch einfach schicken, um ihn zu töten.
Ja, aber ich habe mich jetzt gerade gefragt, ich meine, sie hatte dieses Baby dann schon im Himmel, das heißt, oder im Olymp,
Ja.
das heißt, er war nicht mehr auf der Erde, dass sie sich dann nicht gewundert hat, dass er weg ist und dann wieder auftaucht, nachdem das Findelkind bei ihr wieder weg war. Weißt
Ja
du, was ich
gut,
meine?
sie wird ja jetzt auch nicht ihre gesamte Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet haben.
Okay, aber auf jeden Fall will sie ihn immer noch töten.
Ja.
Blödes Weib.
Ja, aber als dann Herakles mit also als kleines Baby von 8 Monaten diese Schlangen einfach packt und sie erwürgt, fällt ihr dann auch auf, dass da irgendwas nicht passt.
Wie kann man denn eine Schlange erwürgen? Stelle ich mir schräg vor.
Na gut, die atmet ja auch, also der wird sie auch einfach
Ja.
gepackt und gequetscht haben. Herakles ist dann aufgewachsen und ihm wurden auch viele Sachen beigebracht, wie zum Beispiel war er ein sehr guter Wagenfahrer, also mit Pferdegespann. Er war ein großartiger Bogenschütze, er konnte fechten, war der Stärkste im Faustkampf und im Ringen, aber er wurde auch im Gesang unterrichtet und konnte die Leier spielen.
Okay.
Das erwähne ich, weil er war auch sehr, sehr jähzornig. Und einmal, als sein Musiklehrer ihn zu Unrecht tadelte, hat er ihn mit seiner Leier einfach totgeschlagen.
Okay.
Ja, und das hat halt auch seiner Mutter wieder Angst eingejagt wegen seiner unbändigen Kraft. Und dann wurde Herakles von seiner Mutter zu den Rinderhirten geschickt und wuchs von dort an als Hirtenjunge auf.
Also gar nicht mehr bei Ihnen gewohnt dann.
Ja, genau.
Das ist fies. Er hat echt kein leichtes
Ja.
Leben, oder? Da hat man eigentlich schon so
Nee.
geile Superkräfte und niemand will einen.
Ja, sie haben halt einfach Angst vor ihm gehabt.
Ja, verständlich irgendwie. Dass das Baby, das die Schlangen
Ja.
erwürgt und den Musiklehrer killt.
Ja, das ist schon heftig. Mit 18 Jahren ist er dann auf jeden Fall nach Theben zurückgekehrt, also da haben sie dann gelebt. Da war dann ein Gesandter von einem fremden Reich und der wollte 100 Ochsen als Tribut von Theben.
Aber das ist dann die Stadt von Eurystheus, den du vorhin erwähnt hattest,
Nee,
oder?
das ist Mykene, also sie sind halt in Theben, in einer fremden Stadt, da hat er halt abseits gelebt.
Ah, okay. Aber seine Familie lebt da auch.
Genau, also mit seiner Mutter Alkmene lebt er dort. Auf jeden Fall sah Herakles das gar nicht ein, dass er ihm jetzt die Ochsen mitgeben sollte und hat ihn dann einfach die Nase und die Ohren abgeschnitten und hat ihn gefesselt, also an den Arm gefesselt, zurück nach Hause geschickt sozusagen. Ihr bekommt nichts, seht zu, dass ihr Land gewinnt. Aber das hat denen nicht gefallen und dann ist natürlich erst recht der Krieg ausgebrochen. Aber Herakles mit seiner Kraft konnte den Krieg auch schnell für sich gewinnen. Damit stieg auch sehr schnell sein Ruhm. Und der König von Theben, also Kreon, gab ihm dann zum Lohn seine Tochter Megara zur Frau. Mit dieser Frau, also mit Megara, zeugte er dann auch 3 Söhne.
Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich dachte, du meintest, dass er dazu gezwungen wird, dem anderen König von Mykene zu dienen, per Geburtsrecht. Du hast doch am Anfang gesagt, dass der andere dann König wurde, weil seine Geburt verzögert wurde.
Ja.
Und dass er auch nicht einfach hätte gehen können, sondern dem dienen muss.
Genau, das kommt jetzt auch alles.
Okay, aber wieso musste er ihm jetzt noch nicht dienen? Wieso konnte er jetzt einfach wegziehen?
Weil er halt unter dem Radar war sozusagen. Man hat halt einfach nicht mehr so an
War
ihn
noch nicht
gedacht.
erwachsen, okay.
Ja. Aber jetzt, wo er dann durch seine große Tat so berühmt war, forderte natürlich auch Orestes, also der König von Mykene, seinen Dienst ein.
Jetzt kapiert. Da kommt's, hätte ich mal noch abgewartet.
Genau. Aber Herakles verweigert diesen Dienst, was Hera dann aber natürlich wieder gar nicht passt. Also verflucht sie Herakles mit dem Wahnsinn.
Hey, was juckt denn das jetzt Hera? Ach so, weil er diese Erbfolge nicht
Genau,
berücksichtigt.
sie hat das ja extra so gedreht, dass Herakles Eurystheus dienen muss und sozusagen ja keinen großen Ruhm erlangen kann oder keine großen Taten. Damit er halt ein kleines Licht bleibt, sage ich mal. Also auf jeden Fall wurde er dann von Hera verflucht und in diesem Wahnsinn tötete dann Herakles dann auch Megara und seine drei Kinder.
Ui, das wusste ich nicht. Das ist aber eine sehr dunkle Periode des
Ja,
Herakles.
das war eine schreckliche Tat und als er sich dessen bewusst war, was er getan hatte, ging er dann zum Orakel von Delphi und fragte, wie er das wieder gut machen kann. Und Delphi, also die Pythia in Delphi, hat dann gesagt, also Pythia wird halt die Anführerin des Orakels genannt, das sage ich hier nochmal dazu, dass er diese schreckliche Tat nur gut machen kann, wenn er 12 Jahre in den Dienst von Eurystheus geht. Und damit beginnt dann auch das, was so richtig bekannt ist von Herakles, denn Eurystheus gibt ihm dann seine 12 Arbeiten, also die 12 großen Aufgaben, die Herakles bewältigt hat. Und da geht es los mit der Nummer 1, der Erlegung des nemeischen Löwen. Der nemeische Löwe war wirklich durch sein Fell unverwundbar, also man konnte ihn mit keiner Waffe verletzen. Und deswegen schnürte Herakles ihm dann einfach die Kehle ab, bis der Löwe erstickte. Dem Löwen zog er dann noch das Fell über die Ohren und trug es dann selbst, wodurch er selbst dann nahezu unverwundbar wurde.
Wieso konnte er das dann abziehen? Das macht ja auch keinen Sinn.
Naja, der Löwe war ja dann schon tot. Vielleicht ist mit dem Tod die Magie.
Ja, aber dann würde es ja auch ihn nicht schützen.
Ja, das ergibt manchmal nicht
Filmfehler.
so mega Sinn, aber er war ja auch einfach mega stark. Vielleicht konnte halt einfach nur nichts die Haut durchdringen, man konnte sie halt nicht zerstören, aber wenn man sie in einem Ganzen abzieht,
Ja, aber wo willst du denn anfangen mit dem Abziehen?
im Mund.
Dann könntest du ihn ja auch in den Mund umbringen.
Ja, das wäre vielleicht schon gegangen, aber wenn du ihn jetzt in den Mund umbringen willst und der dir den Arm abbeißt.
Langes Schwert, Speer, ein Pfeil.
Ja, der Löwe war halt auch ein bisschen größer als ein normaler, das ist dann gar nicht so einfach. Na gut, jedenfalls hat er diese erste Tat, die eigentlich schon als unmöglich galt, mit Bravour gemeistert, also ging es dann gleich zur nächsten. Dem wurde aufgetragen, die Hydra zu töten.
Stopp!
Okay.
Die Hydra werden wir jetzt nicht näher beleuchten, weil die habe ich vorbereitet für später.
Okay.
Kannst gleich zur Aufgabe 3 weiterspringen.
Okay, eine Kleinigkeit muss ich nur anhängen, denn die ist sehr relevant. Er taucht die Pfeile dann in das Gift der Hydra.
Ja,
Das
okay.
brauchen wir auf jeden Fall. Gut, also erzählst du was zur Hydra, dann gehen wir weiter zum dritten. Und zwar sollte er die kyrenistische Hirschkuh einfangen. Er jagte sie über ein Jahr lang, bis er sie endlich einfangen konnte. Und zwar gibt es da zwei Theorien. Entweder konnte er sie mit einem Netz halt tatsächlich einfangen, oder die zweite Theorie ist, dass er mit einem Pfeil beide Vorderläufe auf einmal durchschoss und es damit halt fesselte, weil es dann ja am Boden lag, regungsunfähig.
Okay, sind beide irgendwie nicht so geil. Dafür hat er ein Jahr gebraucht.
Er musste halt erstmal finden, wo überhaupt diese Hirschkuh ist. Die ist ja jetzt nicht so riesig wie die Hydra oder läuft halt nicht amok wie irgendein Löwe. Die war halt im Wald irgendwo versteckt. Und dann bleiben wir doch gleich mal in einem Wald und danach ging es an einen Eber, den erymantischen Eber. Den konnte er nur besiegen, weil er ihn in ein Schneefeld hineintrieb, wo dann der Eber sehr schnell ermüdete. Und wie er dann halt schon ermüdet und halbtot am Boden lag, hat er ihm dann halt noch den Gnadenstoß gegeben.
Okay, das war Nummer 4,
Genau.
oder?
Die Nummer 5 ist dann, dies wird jetzt ein bisschen, also es hört sich nicht so spannend an, denn er musste Rinderställe ausmisten. Aber wie er das gemacht hat, ist schon ziemlich heftig, denn diese Ställe waren ziemlich riesig. Er hat einfach zwei Flüsse durch den Stall geleitet und hat halt alles an Heu und Kuhmist, was drinnen lag, ausgespült.
Und das Wasser
Ja,
verunreinigt. Herakles, so geht's nicht.
das wird ja irgendwann wieder
Vor
rein.
allem. Es ist ja eh erfunden. Also ist in Ordnung.
Okay, die Nummer 6, die Vertreibung der stymphalischen Vögel. Das sind echt verrückte Namen.
Tut mir echt leid, dass du das aussprechen musst. Und mir tun auch alle leid, die wissen, wie man es richtig ausspricht und die jetzt gerade Ohrenkrebs bekommen.
Ja, kann schon sein, aber ich denke mal, so falsch mache ich das gar nicht. Auf jeden Fall hat er bei dieser Aufgabe eine kleine Hilfe von Athene, denn die gab ihm zwei metallene Klappern, also ja, wie so Schellen, sage ich mal, wo man so laute Geräusche machen konnte. Damit hat er halt die Vögel aufgescheucht und hat dann jeden einzelnen mit einem der vergifteten Pfeile getötet.
Da sind sie also wichtig. Aber man kann ja auch ohne den vergifteten Pfeil einen Vogel töten, oder?
Ja, schon, aber sie waren ja auch schon besondere Vögel. Ja, da hätte man halt schon ein paar mehr Pfeile gebraucht, anstatt mit dem starken Gift der Hydra arbeiten zu können.
Verstehe.
Dann ging es weiter nach Kreta, wo er dann einen Stier einfangen musste. War jetzt eigentlich gar nicht so besonders die Aufgabe. Er bändigte den Stier und brachte ihn dann zu Eurystheus nach Mykene. Der ließ aber den Stier dann auch wieder gleich frei. Also, das war eigentlich eine recht komische Aufgabe.
Da merkt man gleich, wie viel Bock er drauf hatte.
Ja.
Was willst du denn? Schon wieder eine Aufgabe erledigt? Ganz ehrlich, nerv mich nicht. Ciao,
Ja,
Stier.
die Nummer 8 war die Zähmung der menschenfressenden Rosse.
Wir sind echt erst bei Nummer 8.
Ja.
Der hat ja aber ein anstrengendes Leben.
Ja, auf jeden Fall. Also, Zähmung von menschenfressenden Pferden. Er warf dann den menschenfressenden Pferden ihren Besitzer Diomedes zum Fraß vor. Ja, damit waren sie eigentlich schon gut gesättigt.
Ich dachte, er sollte sie besiegen.
Nee, zähmen.
Ach so.
Sie waren dann gesättigt und damit hat er sie eigentlich schon gezähmt und hat sie dann auch zu Eurystheus geführt.
Da war auch ein bisschen uninspiriertes Material mit dabei, also.
Ja, aber es geht auch wieder besser weiter, denn jetzt soll er den Gürtel der Amazonenkönigin Hippolyte beschaffen.
Die kennt man. Kommt die nicht
Ja.
bei Wonder Woman vor oder so?
Oh, das kann sein, weil sie ist ja auch eine Amazone. Das kann gut sein, das weiß ich aber gar nicht jetzt.
Ich auch nicht. Okay.
Auf jeden Fall gab aber Hippolyte ihm den Gürtel sogar freiwillig. Das fand Hera dann wieder zu einfach. Da hat sie sich wieder eingeklinkt und hat Hippolyte halt verzaubert. Und dann kam es tatsächlich doch noch zum Kampf, den Herakles dann natürlich gewann.
Ganz ehrlich, also ich weiß, alles nur eine Erfindung, aber Hera ist einfach so eine Snitch.
Echt schlimm, weil sie sich auch immer. Da hat sie sich halt einfach den falschen Mann ausgesucht, wenn er sich so gerne woanders noch vergnügt. Auf jeden Fall geht es dann weiter mit der 10. Aufgabe. Da soll Herakles dann eine ganze Rinderherde stehlen, aber der Besitzer ist ein Riese, und zwar Geryon. Wie Geryon dann herausfindet, dass da jemand seine Rinder stehlen will, fordert er dann Herakles auch gleich zum Kampf. Aber er hatte ja immer noch seine vergifteten Pfeile, die wirklich sehr stark waren, und damit tötet er auch den Riesen.
Gut, okay, ist wirklich sinnvoll, dass du sie am Anfang schon erwähnt hast.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber Hera kam auch noch zur Unterstützung von Geryon, da war sie schon wieder. Herakles war mittlerweile schon so mächtig, dass er selbst sie verwunden konnte und sie in die Flucht geschlagen hat.
Nice.
Ja,
Da siehst du mal.
da hat er ja gezeigt, wo der Hammer hängt.
Ja, da sieht Hera mal, was sie alles nicht kann.
Und jetzt die letzten zwei Aufgaben werden auch noch mal richtig besonders. Also das hört sich jetzt nicht an nach zähmen ein paar Pferde oder klauen ein paar Rinder, sondern jetzt soll er goldene Äpfel pflücken.
Das klingt noch schlicht. Also, das ist ja wohl das Langweiligste.
Hä, warum denn das? Du.
Gibt's ja nicht. Ein Apfel pflücken. Also gut, ich weiß, dass da eine spannende Geschichte dahinter steckt, aber ein Apfel pflücken,
Ja.
das will sicher nicht niemand hören.
Na gut, auf jeden Fall war die Aufgabe so schwer, dass sie kaum zu bewältigen war. Deswegen hat er sich eine andere List ausgedacht. Und zwar ging er zu Atlas, denn er war der Vater von den Besitzern dieser Äpfel, von den Hesperiden.
Was war denn da so schwierig, die zu pflücken?
Ja, diese Monster haben halt einfach niemanden hereingelassen.
Das hast du nicht erwähnt. Monster, die die Äpfel
Ja,
beschützen,
das sind
wäre vielleicht noch
die
hilfreich
Hesperiden
gewesen.
sind die Monster.
Ja, das muss doch jetzt niemand wissen, der uns zuhört.
Die sind schon
Du
oft genug.
überschätzt
Okay. Ja, das waren
uns.
geflügelte Monster.
Okay. Und Atlas hilft ihm dann.
Ja, also er hat halt Atlas überlistet, und zwar hat er ihn gefragt, ob er die Äpfel einfach holen würde, und da hat Atlas gesagt, ja, okay, aber dafür musst du halt für mich das Himmelsgewölbe tragen. Damit zeigt sich halt auch wirklich, wie stark er war. Also er hatte wirklich die Kraft eines Gottes, er konnte den ganzen Himmel tragen. Aber Atlas war dann natürlich auch froh, dass er das jetzt nicht mehr machen musste, und hat dann gemütlich die Äpfel gepflückt und auch welche verspeist. Und dann, als Herakles ihm das Himmelsgewölbe zurückgeben wollte, sagte er so: Nö, du kannst es ja auftragen, dann genieße ich jetzt meinen Urlaub.
Oh.
Und dann hat aber Herakles so angefangen, das Himmelsgewölbe aufzuschaukeln, also links, rechts, und hat so getan, als ob er es fallen lässt. Und da kam dann doch Atlas und hat ihn wieder zur Seite gestoßen und hat es dann doch wieder genommen, damit nichts passiert.
Okay.
Damit musste Atlas es wieder tragen und Herakles hat seine Aufgabe erfüllt.
Ja, aber ist ja eigentlich auch ein fairer Deal. Also, Atlas wollte ihn ja auch
Ja.
betrügen. Finde ich dann schon okay, ihn so auszutricksen.
Genau, das hat er gut gemacht, weil sonst wäre er ja eigentlich verloren gewesen. Dann hätte er bis ins Ende seiner Zeit halt das Himmelsgewölbe tragen müssen. Die 12. Aufgabe, da kann es jetzt aber wirklich nichts dagegen sagen. Er sollte den dreiköpfigen Hund aus der Unterwelt heraufbringen an die, ja, auf die Erde. Ja, das war jetzt dann aber auch gar nicht so schwierig, denn er bekam sogar von Hades die Erlaubnis, den Hund sozusagen mal kurz Gassi zu führen.
Okay. Was hat Hera gemacht?
Die hat sich diesmal tatsächlich ruhig verhalten. Also er nahm einfach den Hund mit nach oben. Ja gut, der Hund lässt sich jetzt halt auch nicht so einfach Gassi führen. Er hat ihn dann halt auch niedergerungen und hat ihn halt nach oben geschleppt. Dann hat er
Ja.
ihn halt auch Eurystheus gezeigt. Hier, ich hab's geschafft. Und dann hat er ihn halt wieder zurückgebracht.
Okay, und dann war er der Sieger der Herzen.
Genau, er hat halt alle Aufgaben abgeschlossen und Eurystheus hat das dann auch eingesehen und hat ihm dann seinen Diensten entbunden.
Aber er wurde selbst dann nicht König von
Nee,
Mykene oder so.
er war ja einfach ein Diener und hat für seinen König ein paar kleine Aufgaben erledigt.
War er denn König von Theben? Weil da hatte er ja die Tochter geheiratet, bevor sie umgebracht
Nee, auch
hat.
nicht. Und er hat ja die Tochter auch ermordet. Ich glaube, dass der Vater auch gar nicht mehr so gut auf ihn zu sprechen
Ja,
ist.
eventuell nicht. Wäre möglich.
Aber
Okay.
dann, als er alle Aufgaben abgeschlossen hatte, machte er eine andere Königstochter zu seiner zweiten Frau, und zwar die Nera. Eines Tages mussten sie dann einen riesigen Fluss überqueren, der Hochwasser führte, und da kam dann ein Kentaur, also Pferdekörper, menschlicher Oberkörper. Der bot halt einfach an, die Frau über den Fluss zu bringen, aber er hat sie entführt, also er ist einfach dann mit ihr davongerannt. Und Herakles hat dann wieder seinen tödlichen Giftpfeil nach ihm geschossen. Und als
Oh.
der getroffene Nessos dann im Sterben lag, gab er dann Dinera einen tückischen Rat. Und zwar sagte er ihr: Fang ein paar Tropfen von meinem Blut auf und bewahre es. Denn wenn du fürchtest, dass du Herakles verlierst, also dass er dir untreu wird, dann tränke sein Gewand damit und er wird dir zu ewiger Liebe verfallen. Das Tückische daran war, dass das Blut durch den Pfeil vergiftet war. Jahre später verliebte Herakles sich dann auch wirklich in eine andere und das machte Dinera richtig eifersüchtig. Also tränkte sie dann ein Hemd von ihm mit dem Blut und brachte es zu ihm. Als er es übergeworfen hatte, bekam er dann plötzlich entsetzliche Schmerzen und er versuchte, das Hemd auszuziehen, doch es ist schon mit seiner Haut verschmolzen. Also als er es auszog, hat er sich seine Haut mit etwas Fleisch von den Knochen gerissen. Und als Dinera das sah, hat sie dann auch schon Selbstmord begangen, weil sie das nicht mit anschauen konnte.
Ja, aber auch verdient. Ja, okay, gut, ich meine, sie wollte ja ihm nichts Böses tun. Ja.
Aber um dann auch sein Leiden zu beenden, hat sich dann Herakles von einem Freund auf einem Scheiterhaufen verbrennen lassen.
Hä, ist er nicht gestorben, nachdem er sich die Haut und das Fleisch von den Knochen gezogen hat?
Nee, also er war ja schon durch die Muttermilch von Hera damals, hat er schon sehr viel abgehabt. Also ja, er hätte schon überlebt, aber er hätte halt immer diese klaffenden Wunden gehabt und hätte die Schmerzen gehabt und das wollte er halt einfach nicht.
Verstehe ich.
Also hat er
Igitt.
sich verbrennen lassen. Aber das hat auch große Aufmerksamkeit vom Olymp auf sich gezogen. Und durch seine großen Taten wurde er dann einfach von Zeus zu einem Gott gemacht und er erlangte die Unsterblichkeit und wurde ein, ja, ein griechischer Gott. Also gab es dann sogar doch noch ein Happy End.
Krass, ja, aber ein sehr erzwungenes Happy End, muss man
Ja.
sagen.
Okay, vielleicht wäre es auch
Heftig.
anders dazu gekommen, wenn er jetzt nicht so qualvoll gestorben wäre, aber ja.
Ja, gut, dann wäre es ja
Mega.
keine Geschichte wert,
Ja,
ne?
mega riesiger Mythos, mega lang. Ich fand's geil.
Das ist echt nice.
Wir haben ja auch immer so Sprichwörter dazu und das gibt's bei Herakles auch, denn in der römischen Mythologie ist er dann wieder unter einem anderen Namen bekannt, und zwar Herkules. Da gibt es dann das Sprichwort, eine Herkulesaufgabe bezwingen. Also wenn man eine große Aufgabe schafft, die als unmöglich gilt.
Sehr nice.
Ja.
War das jetzt so das erste Mal? dass du das umgesetzt hast mit dem Sprichwort.
Nee,
Finde ich
bei
gut.
der Gaia gab es das ja auch schon so ein
Nein, da
klein
gab es kein
wenig.
Sprichwort.
Na gut,
Nein,
dann war es vielleicht
nö.
doch das erste Mal. Aber es hat halt auch so
Gut.
gut gepasst, weil Herakles oder, na gut, Herkules ist eigentlich schon eher bekannt.
Ja, finde ich auch. Aber du bist halt der griechische Typ.
Ist halt einfach so geil.
Ja, jetzt muss ich mich sputen. Nicht, dass ihr euch schon langweilt von den vielen Aufgaben, die der Herkules einfach in seiner unfassbaren Stärke bewältigt hat.
Ja.
Ich möchte jetzt noch ganz kurz über die zweite seiner 12 Aufgaben sprechen, und zwar die Hydra zu erlegen. Die Hydra ist ein vielköpfiges Ungeheuer, und die Besonderheit, die ihr vielleicht auch schon kennt, ist, dass wenn sie einen Kopf verliert, dass ihr dann zwei neue nachwachsen.
Ja.
Und sie hat, der Kopf in der Mitte ist unsterblich. Und ihr Hauch soll tödlich sein. Also krasse Maschine auf jeden Fall. Und weil ihre Köpfe ja immer nachwachsen, weiß man auch je nach Überlieferung nicht genau, wie viele sie denn hat, als Herakles auf sie trifft. Also es kann sein, sie hat 3 oder 7 oder 9 oder
Ja.
500. Eins
Ja, genau.
können einfach super viele sein. Genau. Sie gilt als Tochter des Typhon. Den erwähne ich jetzt nur, weil er ein Sohn von
Ja.
Gaia ist. Fand ich ganz witzig. Und sie soll auch die Schwester sein des Kerberos, den du ja jetzt vorher schon erwähnt hast. Die Hydra wächst im Süden von Griechenland auf, in sehr schwer zugänglichen Sümpfen, wie man sich das auch so klassisch vorstellt. Und sie pflegt eben dann an Land zu gehen, um dort irgendwelche Viehherden zu zerreißen, die Felder zu verwüsten. Also sie war schon eher eine Plage, und deswegen wurde dann ja auch Herakles auf sie losgelassen. Und er fuhr dann, oder ja, ging mit seinem Halbneffen Iolaos, also dem Sohn von seinem Halbbruder, zum Ort, wo die Hydra lebt, nach Lerna. Und da haben sie sie in der Nähe einer Höhle entdeckt. Und Herakles zwang sie dann mit brennenden Pfeilen, dass sie ihren Schlupfwinkel verlässt und dass er gegen sie kämpfen kann. Sie hat sich dann natürlich auch direkt auf ihn gestürzt, zischend mit 9 emporgerichteten Hälsen. Aber Herakles, der Held, tritt ihr unerschrocken entgegen. Okay, ich mach's gerade ein bisschen überdramatisch, ne? Auf jeden Fall hat er gegen sie gekämpft, sie gepackt, zuerst nur mit den Händen, hat aber nicht funktioniert, und dann hat er angefangen, mit seiner Keule ihre Köpfe zu zerschmettern. Anfänglich hatte er auch Erfolg damit, aber wir wissen ja Bescheid. Kaum hat er einen Kopf zerschlagen, sind zwei neue an der Stelle nachgewachsen. Also er hat das immer nur verschlimmert. Die Hera, hast du jetzt ja auch schon mehrmals erwähnt, in diesem Kampf ist sie auch wieder als dumme Uschi mit am Start und schickt der Hydra noch so einen Mitstreiter, und zwar einen Riesenkrebs, der Herkules in den Fuß beißt. Fand ich so geil.
Oh.
Also wirklich, alles, was er schafft, ist Herkules in den Fuß zu beißen. Und er wird dann aber von ihm getötet. Also der große Krebs ist irgendwie nicht so der Burner, aber Hera honoriert seine Bemühungen trotzdem und packt ihn dann später als Sternbild Krebs an den Himmel. Das fand ich,
Oh,
ja, das ist
das
witzig,
ist
ne?
echt interessant, ja.
Ja, es haben ja auch alle Sternbilder eigentlich so einen Hintergrund der Geschichte. Also falls ihr gerne in den Himmel schaut, dann könnt ihr uns ja schreiben, was euer Lieblingssternbild ist, und wir bringen die Geschichte dazu. Auf jeden Fall eilt dann der Halbneffe, der Herakles ja begleitet, ihm zu Hilfe. Und der ist auch schon mit einer Fackel ausgerüstet und brennt quasi die enthaupteten Köpfe der Hydra aus, sodass dann keine neuen mehr nachwachsen können.
Oh.
Und ja, eigentlich super easy, ne?
Ja.
Und am Ende schlägt dann Herakles Hydra auch das letzte unsterbliche Haupt ab und begräbt das irgendwo am Wegrand und packt noch einen schweren Fels drauf, weil der Kopf halt weiterleben kann, und so stört er dann wenigstens niemanden mehr, wenn er da im Boden steckt. Und ja, er holt sich dann noch das Gift der Hydra. Das habe ich dir ja schon gesagt, das sehr tödliche Wunden schlagen kann. Vor allem, wenn man es an Pfeile packt.
Ja, was man gemerkt hat, wie nützlich das war.
Genau. Und das war dann auch schon das traurige, aber verdiente Ende der Hydra. Und ja, aus dem heldenhaften Kampf und auch herausfordernden Kampf hat sich aber dann eben immer noch ein sehr schönes Stichwort gebildet, und zwar der Hydra den Kopf abschlagen. Ich benutze es jetzt persönlich nicht im Sprachgebrauch, aber es ist ein legitimes Sprichwort. Und das bedeutet quasi, dass jeder Versuch, irgendwie ein Problem einzudämmen oder zu bekämpfen, immer bloß weitere Probleme ergibt. Also so Situationen, in denen man einfach alles nur noch weiter eskalieren lässt
Ja.
und es eigentlich nur verbessern kann, indem man das Ganze nicht mehr anfasst. Genau. Jetzt haben wir aber ordentlich hier abgehandelt.
Ja, mega Mythos-Ausgabe.
Sollte man vielleicht irgendwo noch so als Warnung mit aufschreiben.
Ja.
Achtung, Mythos
Vorsicht.
dauert
Ja,
lange.
Vorsicht, riesiger Mythos-Teil.
Ja, aber uns macht's ja Spaß. Das passiert halt. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch das schon gefragt hattet, warum wir jetzt einfach die persönliche Namensgeschichte komplett übergangen haben und gar nicht mehr darüber sprechen wollten. Das war natürlich ganz bewusst, weil heute Trommelwirbel, absolutes Novum, danke, haben wir unseren ersten Gast mit dabei. Und zwar Peter H. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
Hi, Lorena und Michael. Ich freue mich auch, dass du da sein darf.
Mega cool. Ja, also es ist echt ein Novum für uns. Wir sind sehr stolz, dass wir dich gewinnen konnten. Und dass du eben auch perfekt zu dieser Folge passt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir deinen Nachnamen wirklich nennen sollten, aber er beginnt auf jeden Fall mit einem H. Willst du dich mal vorstellen? Hast du Hobbys, Peter?
Ja, tatsächlich habe ich ja gleiches Hobby wie du. Ich spiele Tischtennis im Verein. Generell mache ich sehr viel Sport, das macht mir Spaß. Von dem her ist das bei den Hobbys ganz weit vorne mit dabei bei mir.
Du meintest doch auch irgendwann mal, dass du so gefühlt direkt nach der Arbeit Sport machst und dann um 22 Uhr nach Hause kommst erst oder so.
Ja, mache ich schon gerne. Also nach dem Arbeiten ein bisschen Ausgleich. Jetzt während Corona-Zeit viel Joggen, Radfahren, Inlineskaten. Jetzt auch E-Scooter fahren macht auch mega viel Spaß, wenn es als Sport
Ich
gilt.
weiß ja nicht. Aber das ist eine Diskussion, die du da vom Zaun brichst, weil ja auch so viele Leute streiten, ob zum Beispiel Autorennen, also Formel 1 oder so, ein echter Sport ist.
Ja, das stimmt. Aber es ist Konzentrationssport. Es ist ähnlich wie Schach. Ich spiele ja auch ein bisschen Schach.
Ach was.
Ich habe mehr Konzentrationssport, ja.
Okay. Ja, gut. Also ich habe ja gehört, die sind wohl auch voll trainiert, weil das sehr anstrengend sein soll, so zu fahren. Aber
Ja, sie müssen auch, also Formel 1 fahren, müssen auch trainiert sein, weil bei den Unfällen hilft das, wenn du trainiert bist, damit du dich nicht so leicht verletzt.
ach.
Zum Beispiel das Genick und so weiter.
Echt?
Da brauchst du dann auch Muskulatur, dass das Genick nicht so leicht bricht, ja.
Oder die ganzen G-Kräfte, wenn du mit 150 dann durch eine Kurve fliegst. Das ist schon extrem.
Da sieht man mal wieder, dass ich mich nicht auskenne. Für mich ist das noch nicht so die krasse Sportart. Aber hatten wir nicht schon mal im Podcast auch eine Diskussion über Gaming-Sport?
Das ist Sport. E-Sport.
Naja.
Ja, okay.
Ist auf jeden Fall anerkannt. Ich glaube mittlerweile sogar schon olympisch.
Nein.
Zum Teil zumindest.
Was soll man denn da olympisch spielen? Da kann man doch auch super easy betrügen, oder?
Ja, nein, man spielt halt dann,
Live.
ja, genau. Gibt
Okay.
ja schon riesige E-Sports Events mit großen Millionensummen als Preisgeld. Das ist der Wahnsinn.
Dann müssen wir uns vielleicht noch mal umorientieren.
Auf jeden Fall Geld verdienen kann man mit E-Sport, das ist
Ja,
richtig.
das stimmt auf jeden Fall.
Gut, Peter, bleib lieber beim Tischtennis, weil da weiß jeder, dass das Sport ist, würde ich sagen.
Das stimmt.
Hoffe ich mal.
Ja, zu meiner Vorstellung vielleicht noch. Also ich bin etwas älter wie ihr. Gerundet sage ich 29 bin ich.
Immer, seit ich
Ja,
dich kenne,
ja.
bist du 29.
Gutes
Ja,
Alter.
ich bin halt Mathematiker und dann ist man kreativ beim
Ja.
Runden. Das ist so eine typische Zahl, auf die man rundet, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Und ja, wenn man gerade so ein Freundschaftsbuch denkt, da wird auch gern gefragt nach dem Lieblingsbuch.
Ja.
Also ich halt selber bin jetzt nicht der große Leser, aber was mich tatsächlich positiv überrascht hatte, war mal, wo ich Vom Winde verweht gelesen habe.
Ach was.
Das ist eigentlich gar nicht so mein Fall, eigentlich vom Inhalt, aber das Buch ist echt gut. Es ist auch eines der erfolgreichsten Bücher überhaupt, die es gibt.
Ja, das glaube ich. Kenne ich zumindest.
Und ja, geht es auch um Geschichte, um den amerikanischen Bürgerkrieg, ja.
Jetzt machst du es aber attraktiv, Peter.
Und das ist auch echt gut geschrieben. Also tatsächlich, die das Buch auch geschrieben hat, ist direkt in Rente gegangen. Die hat das Buch geschrieben, dann hat sie nicht mehr viel gemacht.
Okay, ist das schon älter
Ja.
oder weißt du so?
1939.
Ah, okay,
Ja.
krass. Aber man kennt es echt, das wurde ja auch auf jeden Fall sehr erfolgreich verfilmt, ne?
Ja, ich wollte sagen, der Film ist ja
Ja.
auch einer der erfolgreichsten überhaupt gewesen.
Habe ich auch nicht gesehen. Ist halt auch schon länger her. Aber das ist echt etwas Gutes. Also wenn man das als deinen Tipp werten darf, Peter, dann finde ich, passt das voll so in diese Must-Read-Listen, die Klassiker, die man kennen muss.
Und ich kann da nochmal einen Tipp dazu geben, den zweiten Teil, den es noch gibt, den muss man nicht unbedingt lesen. Okay. Ich habe da wirklich, das Lustige war, ich habe wirklich 40 Seiten gelesen und dachte mir, das ist irgendwie viel schlechter. Mhm. Und dann habe ich mal gegoogelt und dann hieß es, ja, die Erben hatten irgendwann kein Geld mehr.
Nein.
Und dann hat halt völlig jemand anderes das zweite Teil geschrieben. Mhm. Und der ist dann deutlich schlechter. Der ist auch dann relativ gefloppt.
Oh ja, glaube
ich. Weil der erste Teil geschrieben hat, die hat damit so viel Geld verdient, die hatte keine Lust, noch ein weiteres Buch zu schreiben.
Oha, das ist ja aber auch echt heftig, oder? Hm. Das, haben sie es unter ihrem Namen herausgebracht?
Oh, das weiß ich gar nicht. Aber es ist halt der zweite Teil eigentlich.
Ja, okay, da achtet man halt auch nicht drauf, ne?
Ja, genau.
Ja, wenn sie schon die Rechte dann dafür haben.
Lieblingsbuch, hast du auch einen Lieblingsfilm? Das ist schwierig, ne?
Als Kind bin ich natürlich mit den Star Wars-Filmen aufgewachsen. Ja. Die haben mir sehr gut gefallen. Vielleicht was komplett anderes ist Auf der Flucht, weiß nicht, ob ihr das kennt, mit Harrison Ford.
Ich kenne, glaube ich, nur den Namen.
Ja.
Hast du noch was für den Tagebuch, nee, Freundebuch? Ich will immer Tagebuch sagen.
Tagebuch?
Ja,
Tagebuch habe ich tatsächlich nie geführt.
Ach, okay. Ja.
Das hatte ich nie eins. Hat ihr Tagebuch?
Ja.
Nee.
Ja.
Ich sollte mal so eine Sitzung machen und mein altes Tagebuch mitbringen. Da stehen Sachen drin. Ja, nee. Michael, führst du Tagebuch?
Nee, hab noch nie Tagebuch geführt.
Okay, aber war auch nur ein Versprecher mit dem Tagebuch, Peter, sorry.
Alles gut.
Eigentlich ging es ums Freundebuch.
Ja. Ein Punkt, den es im Freundebuch vielleicht noch gibt, ist, wo siehst du dich in 5 Jahren, in 10 Jahren? Ja, spannende Frage, aber vielleicht, ja, wenn mir das heute sehr gut gefällt, dann muss ich mir ja überlegen, ob ich auch mal so einen erfolgreichen Podcast wie ihr beide startet.
Genauso erfolgreich wie wir, sicher. Ja, aber das ist auf jeden Fall was Gutes. Wir geben uns Mühe, dass wir dich da nicht enttäuschen.
Ja, definitiv. Mir gefällt da auch voll gut.
Das ist sehr schön, aber dass du auch Leuten davon erzählen kannst, dass du hier mitgemacht hast und dich nicht dafür schämen musst.
Nein, bestimmt nicht.
Aber gut. Also was ich mich noch gefragt hatte, ob man dich irgendwie unter einem bestimmten Spitznamen kennt. Den trägt man ja auch oft in die Freundebücher ein.
Oh, stimmt, ja. Ich habe eigentlich so 2 Spitznamen.
Mhm.
Der eine ist mir so ein Gamer-Name, das ist Swarf, S-W-O-R-F.
Ist das irgendwie ein Wort, das man übersetzen kann?
Tatsächlich ist es so, dass ich mir irgendwo mal anmelden wollte und war gefühlt jeder Name schon vergeben. Mhm. Dann dachte ich mir, jetzt erfinde ich irgendein Wort. Und dann ist Swarf dabei rausgekommen.
Geil.
Ohne inhaltlichen Hintergrund.
Ach so.
Einfach nur frei auf
den Aber Hand. Was bringt das dann, ein Wort, das nichts bedeutet?
Ich fand, das klingt ganz gut.
Ja, aber dann musst du jetzt noch eine Bedeutung mit reindenken.
Muss ich mir einen überlegen.
Swarf ist ein Kompliment für einen sehr guten Podcast.
Stimmt, so könnte ich meinen Podcast dann auch nehmen.
Swarf, ja. Das geht ins Ohr und bleibt im Kopf. Nicht schlecht, ja. Eine Freundin von mir hat ein Wort erfunden für nicht mehr durstig, und zwar Rems. Und dann kam raus, dass es tatsächlich schon ein Wort dafür gibt, das halt irgendwie niemand benutzt auf Deutsch. Also das heißt Zit.
Das habe ich mitbekommen.
Ja. Aber es sagt niemand, oder?
Zit.
Also ich habe noch nie jemanden das sagen hören.
Da gab es mal eine Umfrage und dann hieß es, man möchte ein Wort erfinden für nicht mehr durstig.
Mhm.
Und dann hat Zit gewonnen. Also es wurde dann auch in den Duden aufgenommen, soviel ich weiß. Aber es hat niemand benutzt, ja.
Heftig. Also wir haben das übrigens nicht vorher mit Peter abgesprochen. Er weiß diese Dinge einfach. Muss man mal noch dazu sagen. Ja, ich finde, das klingt ein bisschen dämlich.
Ja.
Aber an sich ist es ja nicht schlecht, das an Satt anzulehnen, ne?
Ja.
Aber wenn Leute öffentlich abstimmen, dann kommt nie was Gutes dabei raus. Erinnert ihr euch an dieses Boot, das irgendwie von... keine Ahnung, England, UK, Great Britain, was auch immer, benannt wurde. Und dann haben sie da öffentlich abstimmen lassen. Und dann wurde das irgendwie Boaty McBoatface oder so genannt.
Ja.
Ups.
Ja.
Okay, Peter, was findest du eklig?
Was ich eklig finde?
Mhm. Wir wollen alles wissen.
Alles? Also was mir zum Beispiel essenstechnisch nicht schmeckt, sind Oliven und Ananas.
Ananas? Auch frische, nicht?
Ja, auch nicht so. Und was ganz besonders bitter ist, mir schmeckt Kokos sehr gut. Und meistens wird Kokos mit Ananas gemischt, aber mir schmeckt Ananas nicht.
Das stimmt.
Das ist ungünstig.
Das ist hart. Ja, das ist eigentlich auch so eine geile Kombi. Wusstet ihr, dass die Ananas einen isst?
Was?
Da sind irgendwie so Enzyme drin, ja. Und wenn man die Ananas isst, isst die Ananas gleichzeitig einen selbst. Okay. Die verdaut einen quasi.
Umso besser, dass ich keine Ananas esse.
Ja, genau. Selbstschutz. Dann lasst uns mal noch ein bisschen tiefer in den Episodenbuchstaben einsteigen. Mhm. Peter, hast du ein Lieblingswort mit H?
Also mit H verbinde ich zum einen mal Hawaii, weil ich selber mal dort im Urlaub war. Und das war echt mein schönster Urlaub. Also ich hatte 3 Wochen USA-Reise gemacht. Mhm. Das war wirklich mit Abstand der schönste Urlaub. Was ich als, vielleicht als interessantes Wort sehe mit H, Halbwahrheit.
Oh.
Das finde ich ein spannendes Wort.
Ja.
Weil es klingt so positiv mit Wahrheit, aber wenn ich die halbe Wahrheit erzähle, ist die Frage, ob das wirklich die Wahrheit ist.
Ja, eigentlich ist eine Halbwahrheit eine ganze Lüge. Immer noch. Das ist ein Brainer auf jeden Fall. Darüber könnte man wahrscheinlich eine ganze Folge füllen. Wäre dann halt sehr philosophisch und langweilig, aber da könnte man lang drüber sprechen, ja. Neigst du denn zum Flunkern?
Nein, ich bin ein ehrlicher Mensch. Ganz ehrlicher Mensch.
Okay, das ist eine gute Eigenschaft.
Mhm.
Hast du denn irgend so eine berühmte Persönlichkeit in der gesamten Menschheitsgeschichte? Irgendjemand, vielleicht sogar jemand Fiktives, den du gerne kennenlernen würdest?
Es gibt schon, also Leute, die mich interessieren, sind so ein bisschen so charismatischere vielleicht Anführer. Mhm.
Steve Jobs
von
oder so.
Früher Steve Jobs, nee, das ist weniger. Eher so, da bin ich schon vielleicht als Mann ein bisschen kriegerischer. Ja, gut, Hitler geht zu Haar. Ja, zu Haar gibt es ja auch Hannibal.
Mhm.
Napoleon vielleicht, ja. Oder auch ein Che Guevara hat bestimmt auch, ja, eine große Überzeugungskraft gehabt.
Mhm.
Aber ich bin eigentlich eher jemand, der sich für Ereignisse mehr interessiert. Wenn ich gerade die Leute bin, Hannibal, wie er die Alpen überquert hat, vielleicht Napoleon, die Schlacht Waterloo, die mal zu sehen, oder die Rede von Martin Luther King war bestimmt auch sehr spannend.
Ja. Da bin ich bei dir.
Und cool. Ich bin jetzt weniger voreingestellt, dass ich sage, okay, die und die Persönlichkeit, die würde ich gerne kennenlernen. Es ist eher so Ereignisse, wo ich hätte gerne über das sein wollen.
Mhm.
Kennt ihr die Netflix-Serie Timeless?
Nee, noch nicht.
Da geht es darum, die haben so Zeitreisemaschinen erfunden, gibt es 2 Stück, und dann, wie so eine Serie ist, haben die Guten eins, die Bösen haben eins. Die reisen dann zurück, die Bösen reisen mit zurück an eine geschichtliche Stelle und machen dann irgendeinen Unsinn, und die Guten müssen wieder zurück und müssen das wieder zurechtrücken. Und da gibt es zum Beispiel die Schlacht von Alamo, dann die Hindenburg, die in Flammen aufgeht. Und solche Dinge, und das fand ich ganz spannend, wenn man so historische Ereignisse sieht. Da wird dann auch ein bisschen in der Background erzählt, welche Folgen hatte zum Beispiel die Schlacht von Alamo oder so.
Mhm.
Und in einer Folge geht es übrigens auch über Harry Houdini. Also eine Folge geht eigentlich nur über ihn.
Ah, witzig. Ja,
tatsächlich, ja. Cool. Also könnt ihr mal reinschauen, das ist ganz interessant, gerade wenn man sich für Geschichte interessiert, die Serie.
Klingt auch echt spannend.
Bei manchen Events, die du jetzt beschrieben hast, wäre ich auch dabei. Bei so einer Schlacht, ich weiß nicht, ich glaube, das stelle ich mir jetzt so spannend vor, aber wenn man dann so die Leute hört und sieht, die da sterben,
das stimmt.
Kritisch.
Ja. Vielleicht so als stiller Beobachter, wenn man oben drüber schwebt und nicht teilnehmen muss.
Nicht teilnehmen ist schon mal ein Anfang,
ja. Peter würde gerne kämpfen und über die Alpen marschieren. Nee, aber ich denke auch zuzuschauen, ist also schmerzt so im Herzen. Weiß nicht. So, bevor wir das jetzt noch zu sehr austreten und dich hier ausquetschen wie eine Ananas. Okay. Hast du einen Witz noch für uns, Peter? Hast du was Lustiges zu erzählen?
Ein Witz?
Ja.
Gut, es gibt einen Klassiker, schön kurz. Treffen sich 2 Jäger, beide tot.
Kann nicht so schlecht.
Oder ein anderer kurzer Witz. Mami, mir ist kalt. Dann geh in die Ecke, da hat es 90 Grad.
Oh ja, das spricht der Mathematiker aus.
Ja, Mathematikwitze kenne ich viele.
Ja, ich kenne auch so was steht auf dem Grab eines Mathematikers. Damit hat er nicht gerechnet. Den fand ich richtig geil früher. Ja. Also genug geschnackt, jetzt nochmal spannend in unserem Wettbewerb. Ich habe ja schon angekündigt, du kannst was gewinnen, wenn du alleinstehend die meisten Punkte erzielst bei unseren Fake oder Facts.
Oh, Druck hier.
Ja, also Gleichstand geht nicht. Und wenn du schlechter bist, dann musst du halt 100 Euro zahlen, aber das ist ja klar.
Das stand nicht in meinem Vertrag hier.
Wir versuchen es einfach mal. Vielleicht hast du ja Glück, aber aufgrund der aktuellen Situation, also wir sind ja auch remote zusammengeschaltet, für alle, die das eventuell nicht hören sollten. Aber da ist es natürlich auch entspannter, wenn du nicht gewinnst.
Du bist nett. Ja, aber du hast ja erzählt, dass du so gerne verlierst.
Ja, das ist schrecklich. Also ich gebe jetzt richtig Gas. Michael, leg los.
Ja. Guter Fact. Gut. Dann sage ich mal, während den Dreharbeiten zu den 8 Harry Potter Filmen brauchte Daniel Radcliffe über 80 Zauberstäbe, weil er sie immer wieder unabsichtlich zerbrach.
Ich habe auch Facts zu Harry Potter durchgelesen.
Oh Mann.
Okay. Wie sollen wir das machen, Peter? Sollen wir einfach auf 3 dann gleichzeitig Fake oder Fact sagen? Oder sind wir beide so ehrlich, dass wir es nacheinander sagen?
Also ich bin ehrlich.
Okay, ich bin auch ehrlich. Ich sag, es ist ein Fact.
Also ich selber würde sagen, es ist ein Fake. Also ich verstehe nicht, wie man so blöd sein kann und 80 Zauberstäbe kaputt machen.
Aber tatsächlich ist das ein Fact. Und zwar sind sie ihm ziemlich oft abgebrochen, als er sie als Schlagzeugschläger missbraucht hat.
80 Mal.
Also 10 Stück pro Film, kann man ja dann ganz gut sagen.
Das ist ein ganz schön unverschämter Banger.
Stimmt.
Ein Punkt für mich.
Unglaublich.
Ja, tja, ich kann nichts dafür. Das ist,
dass du es schon gelesen hast.
Ich bin einfach so herausragend.
Muss ich mal mit dem Daniel Radcliffe reden hier.
Er soll das kompensieren, wenn du jetzt wegen ihm verlierst.
Größte Chance, das hast du von ihm.
Ja. Okay. Wenn Hasen nicht nagen würden, wären ihre Zähne nach einem Jahr über einen Meter lang. Fake oder Fact?
So was Ähnliches habe ich, glaube ich, schon mal zu Bibern gehört, dass die ihre Zähne halt genau wirklich abnutzen müssen.
Echt?
Ja.
Witzig.
Ich dachte nämlich auch, bei Biber hätte ich schon gehört. Und Hasen sind ja ähnlich.
Ja, deswegen würde ich tatsächlich auch sagen, dass das ein Fact ist.
Ja, ich würde auch Fact sagen.
Okay, das bringt euch beiden, so leid es mir tut, so schwer es mir fällt, einen Punkt ein.
Ja.
die können sogar 1,5 Meter werden pro Jahr. Oder würden. Das ist schon krass. Abartig, wenn man sich so klein so ein Hase ist, ne?
Ja.
Okay, alle haben einen Punkt. Toll.
Okay, dann mache ich gleich mal weiter.
Ach, stopp. Peter kann ja auch, das ist eigentlich geil. Peter kann ja doppelt so viele Punkte sammeln wie wir.
Ja, der großer Vorteil.
Das ist dir jetzt aufgefallen.
Ja, ich bin doch nicht die Analystin hier.
Ich habe meine Klappe hier gehalten.
Geil. Okay, aber das ist gut.
Dann sag ich, Hobbits werden zwischen 130 und 160 Zentimetern groß.
Also im Universum von Tolkien.
Ja.
Ja.
Ich sag, das ist ein Fake.
Das sage ich, das ist ein Fact. Das könnte schon hinkommen.
Ja, 130 könnte hinkommen, aber ich finde 1,60 ist schon ein bisschen groß für einen Hobbit.
Ja. Ja,
aber die meisten Menschen sind schon größer 1,60.
Ja, dann lösen wir auf.
Okay, und zwar ist das ein Fake. Sie werden nur zwischen 60 und 120 Zentimetern groß.
Oh, echt? So klein?
Also echt klein, ja.
Aber Filme an die Darsteller waren dann größer.
Ja, das ließ sich wahrscheinlich auch ziemlich schwer darstellen, aber ja, wenn man mal auf die harten Facts zurückgeht.
Im Buch sind sie so klein, krass.
Ja, ich fand's auch super klein, wie ich das gelesen habe. Mhm.
Ich freue mich drüber.
Hast du das auch schon nachgelesen?
Nee, habe ich nicht. Gar nichts über die Hobbits gelesen, aber habe ich halt auch nicht dran gedacht. Okay. In Deutschland macht in nur 0,5% der Fälle die Frau den Heiratsantrag.
0,5%?
Das wäre echt wenig.
Ja, super wenig. Also ich behaupte, das ist ein Fake, das ist echt zu wenig.
Ja, außerdem sagt Lorena ja nicht zweimal hintereinander die Wahrheit, von dem her sage ich auch Fake.
Oh, ihr seid so scheiße, was war das denn? Jetzt werde ich ja auch noch analysiert. Mann, ich fand das voll den überzeugenden Fake, also echt. Aber ihr habt natürlich recht.
Okay.
Aber wie viel Prozent schätzt ihr sind's? Was würde euch überzeugen?
Ich glaube schon, dass es selten ist, vielleicht 10 oder so.
Ich hätte auch 10 gesagt, tatsächlich.
Naja, aber wie viele Leute kennt ihr, die sich heiraten? Und bei wie vielen davon hat die Frau den Antrag gemacht? Also bei mir ist es nicht jeder Zehnte.
Wie viele Leute kennst du, wo du weißt, wer den Antrag gemacht hat?
Ja, nee, also ja, aber doch schon ein paar. Gut, natürlich auch viele in der älteren Generation, da ist das vielleicht ja auch noch ein bisschen anders. Aber also, dass sie beide den Antrag machen, ne, dass man da so übereinkommt, das kenne ich schon öfter. Aber dass die Frau wirklich aktiv den Antrag macht, das finde ich schon untypisch. Also es sind 2% in
Oh,
Realität.
krass, so
Ja,
wenig.
genau. Also hätte ich auch mit den 2% euch austricksen können.
Ja, möglicherweise.
Toll. Toll,
Ja.
toll. Wir können es ja neu machen. Ich kann ja alles schneiden, was ich will.
Ja.
Okay,
So
na gut.
einfach ist das nicht.
Also es steht jetzt 2-2-2, oder? Kann das
Ja,
sein?
das
Gut.
stimmt. Okay, der größte Hund der Welt misst 2,30 Meter, wenn er auf den Hinterbeinen steht.
Also mir kommt 2,30 Meter nicht so krass viel
Mir
vor.
nehme ich auch nicht. Ich bin jetzt am
Ich
Überlegen, ob er uns verarscht und das ist noch viel mehr.
ja, ich denke auch, dass
Aber
es mehr ist. Ich sag Fake.
ich glaube, es ist ein Fact, weil also noch mehr wäre schon riesig. Ich sag's, es ist ein Fact, ja.
Ja, es ist ein Fact. Und zwar ist das Freddy die deutsche Dogge.
Mein Streifenhörnchen hieß Freddy.
Ja, er ist leider letztes Jahr jetzt verstorben, aber er ist im Guinness Buch der Rekorde bisher als größter Hund eingetragen. Also wenn er auf allen vier Pfoten steht, hat er eine Schulterhöhe über 1 Meter gemessen.
Das finde ich jetzt gar nicht viel.
Hey, das ist schon viel. Ich weiß nicht, was du dir vorstellst, aber wenn der dann schon über den Tisch ragt.
Ja, aber reiten kann man ihn noch nicht.
Kommt auf die eigene Körpergröße drauf an. Es gibt Ponys, die kleiner sind.
Ich glaube, du wechselst gerade Pferde und Hunde, kann es sein?
Ja.
Offensichtlich. Okay, die letzte Chance. In unseren Händen steckt ein Viertel all unserer Knochen. Die sind richtig gut dieses Mal.
Ich will gerade, wie viele Knochen man hat. Also ich
Ja, ich zähle so gerade nach, so die Fingerglieder ein bisschen und.
glaube, der Mensch hat so um die 250 Knochen. Ich glaube, sowas in die Richtung. Also schon sehr viele. Von dem her sage ich eher, das ist ein Fake. Auch wenn da viele Knochen in den Händen sind.
Ein Viertel sind ja dann trotzdem schon 50. Ja, dann glaube ich auch, dass es ein Fake ist.
Es ist ein Fact. In unseren
Krass.
Händen sind insgesamt 54 Knochen und der
Oha.
Mensch hat, also es gibt verschiedene Zählarten, die Knochen zu zählen und manchmal verknöchern auch so Knorpel erst im Laufe der Jahre und dann zählt man die erst. Also es gibt also eine gewisse Spannweite, aber man spricht so von 206 Knochen circa und 54 davon nur in den Händen.
Verrückt.
Ja. Das waren doch richtig gute Fake oder Facts und eine sehr gute Abschlussbilanz, möchte ich sagen.
Sehr bescheiden hier
Ja, ich habe es gar nicht drauf.
wieder. Zufällig Harry Potter Facts gelesen hast.
Aber es war eine schöne Runde.
Ja, dann gratuliere ich dir
Ja.
zu deinem großartigen Sieg hier mit deiner 100%-Quote heute.
Nee, waren es überhaupt 100%?
Hast alle
Ja,
drei
drei
richtig
von
gehabt.
drei. Ja.
Krass. Oh ja, das hatte ich,
Ja.
glaube ich, noch nicht so oft.
Noch nicht so oft.
Aber, na gut. Peter, herzlichen Glückwunsch dir zu Platz 2.
Ja.
Der Trostpreis kommt dann.
Oh, gibt's auch einen Trostpreis?
Ja, natürlich. Ja, also wir können dich ja jetzt hier nicht einladen. Du bereitest dich vor, überlegst dir, was du ins Freundebuch schreiben würdest und dann bekommst du nichts dafür. Das wäre ja asozial. Ich meinte natürlich heftig heuchlerisch.
Okay, ihr seid gute Gastgeber.
Danke.
Dankeschön.
Ja, verteilen wir noch ein paar Komplimente an uns alle gegenseitig. Das ist auch
Eine
gut.
positive Lebenseinstellung ist sehr wichtig. Ja.
Ja,
Ja.
das stimmt.
Ja.
Sehr schön. Cool. Da wir jetzt ja auch sehr viel geschnackt haben, lassen wir den Wissensschnack am Ende weg. Dann beenden wir diese Spazierrunde. Danke, Peter, dass du da warst.
Gerne.
Es war sehr
Ja.
nett mit dir. Und euch wünschen wir auch noch einen schönen restlichen Zeitraum, restlichen Tag, was auch immer.
Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Spaziergang. Tolles Wetter.
Dann sage ich auch noch Tschüss hier. Habe mich gefreut, hier bei euch zu sein. Und ich werde mir auch die nächsten Folgen wieder anhören darf von euch.
Ein fleißiger Fan. Da freuen wir uns drüber. Cool. Dann macht's gut. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.